Diese Folge wird präsentiert von NZZ Pro, der Premium-Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung.
NZZ Geopolitik.
Es gibt Binsenweisheiten, die sind sowas von wahr, dass ich einfach nicht drum herum komme, sie heute zu bemühen. Eine Binsenweisheit kennt ihr sicher vom Sport, gerade jetzt vom Fußball. Die heißt, wer die Chancen vorne liegen lässt, der kriegt sie hinten rein. Und im Journalismus, in der Kommunikation ist es eine andere Erkenntnis. Ein Bild sagt mehr aus als 1000 Worte. Wie viel politische Sprengkraft in dieser Weisheit steckt, offenbart das Gruppenbild der 32 Staats- und Regierungschefs beim NATO-Gipfel in Ankara vergangene Woche. So ein Gruppenbild funktioniert ja immer gleich. Da werden die Politiker streng nach Protokoll arrangiert, mit dem Ziel, dass wir, die Betrachter, Einigkeit erkennen. In dem Fall sollen wir so die NATO-Medienmitteilung vom 7. Juli, die Harmonie der NATO-Familie, sehen. Doch vor dem prunkvollen Palast von Staatschef Erdogan passiert genau das Gegenteil. Das sieht nicht nach Familie aus, sondern eher nach einer Zweckwohngemeinschaft. Im Zentrum natürlich Donald Trump. Beim Fototermin sagt er kein Wort, er lächelt nicht. Doch den Trump wollen wir heute mal nicht beachten. Heute sprechen wir über die Europäer. Und zieht man eine gedankliche Linie durch dieses Gruppenbild, zerfällt Europa in unvereinbare Hälften. Auf der rechten Seite des Bildes stehen die Skandinavier und Osteuropäer mit bitter ernsten Mienen, auffällig hier Zelensky. Und ganz links, wirklich ganz, ganz links, steht Keir Starmer nach seinem Rücktritt, eine lame duck, und so wirkt er auch. Und gleich daneben Giorgia Meloni, eine unglückliche Meloni, weil ihre Freundschaft zu Trump zerbrochen ist in den letzten Monaten. Und ich könnte diese Liste weitererzählen, aber sicher ist, ich sehe auf diesem Bild keine Harmonie, Joseph, sondern ich sehe eine europäische Zweckgemeinschaft, die keine Bella Figura macht, sondern tief zerrissen wirkt.
Ja, wie bei einem normalen Familienbild, würde ich sagen. Genau. Also wie bei einem normalen Familienfest. Ich meine, es ist ja schon lustig sozusagen, wenn wir von der Familie reden, eben dieses Bild bedienen und Harmonie, dann gehen wir immer von diesem Bild aus, dass eine Familie harmonisch ist, ja. Von dieser Idealvorstellung. Und genau gleich ist es so quasi mit dieser europäischen Familie. Wir gehen immer davon aus, dass eigentlich die Europäer in Harmonie miteinander sein müssen und wir bemängeln immer, dass sie im Streit miteinander sind. Mhm. Aber dabei ist eben dieses Idealbild Europas als Harmonie, existiert das gar nicht. Ja. Die Realität ist eine total andere. Und ich meine, wenn wir historisch gucken, dann ist Europa eine Geschichte des Streits, des permanenten Zwists. Eigentlich noch viel mehr als das, eigentlich der permanenten Gewalt, ja, gegeneinander. Und es ist immer eine Frage des Machtzentrums. Wo ist das Zentrum der Macht auf diesem europäischen Kontinent? Und immer wieder versucht ein Land, eine Partei, zu diesem Machtzentrum zu werden, diesen Kontinent zu unterwerfen. Mhm. Und beendet wird das eigentlich erst mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dort wird die Machtfrage gelöst über die Vorherrschaft über unseren Kontinent, indem wir sie keinem der Europäer geben, sondern eben den Amerikanern. Und im Osten nimmt sie die Sowjetunion für sich. Mhm. Und um in diesen NATO-Gipfel zurückzukommen, was wir jetzt eigentlich sehen, also was die historische Situation Europas ist, ist es erstens, dass Russland wieder auf den europäischen Kontinent drängt, mhm, uns unter Druck setzt, währenddem gleichzeitig die Amerikaner sich von diesem europäischen Kontinent zurückziehen wollen und nicht mehr diese Leadership-Position in Europa übernehmen wollen. Das heißt, wir sind wieder in einem Art von Machtvakuum in Europa, das wir lange nicht kannten, währenddem gleichzeitig der Außendruck aufgrund von Russland sehr stark ist. Und das erklärt, warum wir gerade im Moment so viele Spannungen erleben. Und die Frage stellt sich, wer ist der Leader in Europa? Will es irgendjemand werden? Und wie wir jetzt diese Machtfrage, die neue Machtfrage an Europa bewältigen, ob wir sie miteinander im Streit bewältigen oder eben gegeneinander, das ist die entscheidende Frage, auf der Historiker in 10, 20, 30 Jahren zurückblicken werden.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel. In diesen volatilen, unruhigen und illiberalen Zeiten hat es Europa schwer, sich zwischen den Machtblöcken China, Russland und den USA zu behaupten. Und trotzdem sei das europäische Projekt alles andere als gescheitert, ist mein heutiger Gast Joseph Döweg überzeugt. Warum der Historiker, Politikberater und Publizist so denkt, erklärt er uns hier im NZZ-Studio in Zürich. Und damit herzlich willkommen zurück.
Vielen Dank für die Einladung.
Weil du jetzt gerade vorher gesagt hast, Joseph, dass der Streit dazugehört, es ist schon so, ich habe keine Erinnerung an eine gewisse Zeit, in der in Europa mal wirklich Harmonie herrscht, eine Art Europa-Euphorie herrschte.
Nein, also ich zumindest in meinem Leben, seitdem ich Politik beobachte, war das nie der Fall. Also irgendwie anfangs 2000er Jahre, als ich anfing, Zeitungen zu lesen, wie die NZZ zum Beispiel, ja, da sprach man von Eurosklerosis. Der alte Kontinent war wirtschaftlich schwach, die Arbeitslosigkeit war hoch, es gab den Tech-Boom in den USA, aber der ging ein Stück weit an Europa vorbei. Frankreich und die Niederlande, die hatten damals auch ein Referendum zum europäischen Verfassungsvertrag, der Europa wirklich in eine neue Integrationsstufe befördern sollte.
Und der wurde versenkt.
Es gab zwar die Osterweiterung, die auch wirtschaftlich ein großer Erfolg waren, vor allem wenn wir zum Beispiel Polen angucken, aber es fehlte wirklich dieser Wille zu einer neuen Phase des europäischen Projekts. Und dann abgelöst wurde eigentlich diese Eurosklerosis durch die Euro-Krise, durch die europäische Schuldenkrise. Auch da redete man eher von einem Zerfall Europas. Die Griechen wollten raus, machten es dann schlussendlich aber nicht. Mhm. Europa verlor massiv an Zustimmung, vor allem in den südeuropäischen Ländern. Das alles gipfelte dann so in einer Entwicklung, die dann auch zum Brexit führte, die Briten, die raus wollten. Und darauf folgend kommen eigentlich diese Krisen seit den Anfangs 2020er Jahren.
Es hörte nicht mehr auf.
Wir hatten die Pandemie und dann haben wir die Krise mit Russland und der Ukraine. Wir haben die wirtschaftliche Krise, die angefeuert wird, auch durch Chinas Wachstumsboom und Exportboom. Und nun fast eine Identitätskrise, die Europa auch erlebt, dadurch, dass eben der amerikanische Schutzpatron das Feld verlässt. Insofern, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass es je eine richtige Europa-Euphorie, zumindest in meiner Generation, gab.
Und wenn du jetzt schon begonnen hast mit der Eurosklerosis, das tönt ja wie eine, ja, das muss man schon sagen, wie eine Krankheit, dann könnte man, und du hast jetzt wirklich fast 2 Minuten aufgezählt, was alles kam, ist eigentlich chronisch. Was hatte das für Konsequenzen, auch mental und politisch, wenn es immer nur darum geht, Probleme zu lösen, Herausforderungen zu lösen?
Ja, ich glaube, seit den Anfang des 2000er Jahren hat sich Europa vor allem mit sich selbst beschäftigt und dadurch viel Zeit verloren, Energie verschwendet. Die Euro-Krise ist eigentlich das beste Beispiel. Der amerikanische Finanzsektor, die amerikanische Wirtschaft kam eigentlich aus dieser Finanzkrise gut raus durch entschiedenes Handeln der amerikanischen Regierung. In Europa zögerte man lange, wie man mit Griechenland umgehen soll, wie man mit den Schulden umgehen soll. Man drängte diesen Ländern Sparpolitiken auf. Man zwang zum Beispiel auch Griechenland, den Hafen von Piräus zu verkaufen an China.
Ja.
Rückblickend vollkommen wahnwitzig, für ein paar Euros so ein solches strategisches Asset den Chinesen zu überlassen. Man war nicht vorwärtsgewandt in dieser Zeit und vor allem war man nicht fähig zu sehen, was außerhalb der Welt passierte, dass eben die Welt sich veränderte und Europa nicht stehen bleiben konnte in dieser Zeit.
Also man hat nicht gesehen, dass es nationaler wird, die ganze Magerbewegung hat man nicht gesehen, das ist das, was du sagen möchtest.
Ja, man hat den Aufstieg Chinas nicht gesehen, man hat Russlands stärker werdenden Imperialismus nicht gesehen. Man hat Amerikas Abwendung von Europa nicht gesehen. Man war mit sich selbst beschäftigt.
Kein Wunder, gab es immer wieder dann Versuche, dass man das europäische Projekt eigentlich als gescheitert erklärt hat in all diesen Jahren. Und das hört eigentlich bis heute nicht auf.
Ja, Europa wurde schon so oft für gescheitert erklärt, aber es ist eben immer noch da. Und ich glaube, wenn wir etwas aus diesen letzten 20 Jahren lernen können, dann ist es, dass wir uns vor gewissen narrativen Mustern in Acht nehmen müssen. Es ist einfach relativ einfach, für Europa pessimistisch zu sein.
Ja.
weil Europa sich wie ein sehr langsamer Öltanker bewegt, währenddem die Welt sich in einem atemberaubenden Tempo verändert. Europa scheint irgendwie träge, unfähig, über sich selbst hinauszuwachsen. Und Journalisten sind ungeduldig.
Danke.
Vielleicht heute, vielleicht noch mehr.
Nicht weiter sagen, bitte.
Noch mehr als früher. Und ja. Sie brauchen klare Thesen, sie brauchen klare Narrative, sie brauchen Helden, sie brauchen Anti-Helden. Das erfordern Meinungsstücke. Aber Europa bietet das alles nicht. Wir Schweizer würden vielleicht sagen, es ist ein permanentes Chrüsimüsi, dieses Europa. Und es ist eigentlich auch eine Zumutung. Der englische Logiker Bertrand Russell, der hat mal gesagt, so sinngemäß etwas, dass der Mensch ein tiefes Bedürfnis nach Gewissheit hat. Also, dass dieses Bedürfnis oder diese Nachfrage nach Gewissheit urmenschlich ist. Aber er hat auch gesagt, dass dieses Bedürfnis zu intellektuellen Fehlschlüssen führt. Und eigentlich, wenn etwas komplex ist, wenn etwas schwierig einzuordnen scheint, dann stillen wir dieses Bedürfnis nach Gewissheit meistens mit einer Ablehnung dieses Projekts oder mit Pessimismus. Es gibt etwas sehr Komfortables, etwas sehr Beruhigendes in dieser pessimistischen Haltung. Und die Versuchung ist also immer sehr groß, den einfachen Weg zu gehen und das ganze europäische Projekt abzuhaken, für gescheitert zu erklären. Ich würde fast so sagen, so europapessimistische Artikel, die schreiben sich fast schon von selbst,
ja.
Sogar vor ChatGPT. Aber wenn wir eben den historischen Blick haben, dann sehen wir, dass eben diese pessimistischen Haltungen oft falsch waren, dass es eben doch dann anders kam, als man dachte, dass es doch einen dieser kreativen Momente in der Geschichte gab, die die Pessimisten nicht auf ihrem Schirm hatten. Insofern ist eben Europa immer wieder für eine Überraschung gut.
Und das heißt, du bist positiv eingestellt? Du hast nie daran gedacht, dass es gescheitert oder dass wir jetzt am Scheitern sind, gerade mit diesen Herausforderungen, die uns so sehr beschäftigen?
Nein, ich glaube nicht, dass die Europäische Union bald scheitern wird. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der Euro in 20 Jahren existieren wird und dass er mehr Mitgliedsländer haben wird.
Was macht dich denn so sicher?
Auf der einen Seite schlicht der Fakt, dass es Europa gar nicht so schlecht geht.
Nicht? Okay.
Ja, ich glaube, wir müssen den Blick ein bisschen öffnen, müssen ein bisschen in die Weite gehen. Also rein wirtschaftlich zum Beispiel. Wir können sagen, dass seit 2010 eigentlich das Pro-Kopf-Einkommen inflationsbereinigt in der EU um 16% gestiegen ist. Also auch in den letzten 16 Jahren ging es wirtschaftlich aufwärts. Am stärksten im Osten. Polen wird zum Beispiel bis 2030 Großbritannien im BIP pro Kopf überholen. Aber auch in Deutschland, auch in Frankreich ist die Wirtschaft gewachsen. In Frankreich zum Beispiel um 12%. Wir sind auch in einer Situation, in der die Arbeitslosigkeit sehr tief ist. Die Arbeitslosigkeit ist bei 6%. 2013 war sie doppelt so hoch. Auch ist die Staatsverschuldung in Europa relativ gut. Mit 81% des BIPs ist sie viel tiefer als in den USA oder in Japan. Rechnet man die Privatverschuldung mit ein, dann steht Europa sowieso viel besser da.
Ich muss halt im Moment dran denken, was diese Woche aber rausgekommen ist. Zum Beispiel denke ich jetzt an Volkswagen, der Konzern, der jetzt sehr viele Menschen auf die Straßen stellen wird. Also ich glaube, da kommt noch einiges auf Europa zu, was die KI-Industrierevolution angeht. Und da bin ich nicht ganz so optimistisch.
Ja, nee, also es gibt auch viele negative Punkte. Wir schauen auf Deutschland, das in den letzten Jahren kaum gewachsen ist, die Industrieproduktion, die eingebrochen ist in letzter Zeit. Wir schauen auf Frankreich, das immer noch ein Problem mit ihrem Staatsdefizit hat. Wir können sehen, dass wir technologisch in einigen Bereichen abgehängt sind. Wir können sagen, 2027 ist das europäische Superwahljahr, wo möglicherweise Marine Le Pen in Frankreich gewählt wird, vielleicht auch die Rechtsnationalisten in Polen an die Macht kommen. Vielleicht auch in Spanien. Aber eben, das ist kein gesamtes Bild. Europa ist immer fragmentiert. Es stimmt eben auch zu Europa, dass Orbán abgewählt wurde. Ein Rechtsnationalist wird in einem Land abgewählt, in einem anderen Land kommt eine solche Person hinzu. Es geht nie in eine Richtung. Und übrigens, Orbán, dass Orbán abgewählt werden konnte, ist ein Riesenerfolg der Europäischen Union. Und es ist eben auch wahr, dass 4 Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs die Europäer mehr oder weniger alleine mit den Kanadiern die Ukraine unterstützen in ihrem Abwehrkampf gegen Russland. Mhm. Putin ist immer davon ausgegangen, dass die Europäer sich auseinanderdividieren lassen würden, dass sie auseinanderfallen würden, dass sie schwach sind, dass sie ihm keine Parole bieten könnten und darum er diesen Ukraine-Krieg gewinnen könnte. Aber 4 Jahre später sind die Europäer noch da. Es gibt keine Kriegsmüdigkeit in dem Sinn. Insofern, ja, die Europäer sind wie immer gespalten, aber wenn es um ihre absoluten Kerninteressen geht, wie eben zum Beispiel die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent, da schaffen sie es immer noch, sich zusammenzuraufen.
Also, wenn es drauf ankommt, dann halten die Europäer zusammen, gut zu sehen im Ukraine-Krieg, wie du vorher erläutert hast, und gut zu sehen, Joseph, auch bei den Umfragewerten. Eine Sache fällt nämlich dort auf. Putin hat es nicht geschafft, über die AfD oder über den Rassemblement National in der Europafrage einen Keil in der Öffentlichkeit zu treiben.
Ja, ich glaube, wir wissen, wir sind einfach an einem neuen Punkt. Oder eine der großen Fragen Europas zum Verständnis von Europas heute ist, wie erklärt man sich, dass die Zustimmung zur Europäischen Union noch nie so hoch war. 74% aller EU-Bürgerinnen und Bürger finden die Europäische Union eine gute Sache, finden ihr Land habe davon profitiert. Und gleichzeitig ist die Zustimmung zu rechtsnationalen EU-kritischen Parteien auch noch nie so hoch wie heute, oder? Was passiert ist, sind eigentlich 2 Sachen passiert. Auf der einen Seite ist die Europäische Union viel rechter geworden in den letzten Jahren.
Ist sie?
Ja, das muss man als solches anerkennen. Wir sehen es zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik, wo man schon vor Trump auf Deregulierung setzt, auf Entbürokratisierung, teilweise den Green Deal zurückabwickelt. Aber man sieht es vielleicht am deutlichsten in der Migrationspolitik. Mhm. Also, dass man entschieden hat zum Beispiel, dass Asylbewerber in Zentren nahe an der EU-Außengrenze festgehalten werden, um schnellere Asylverfahren zu ermöglichen. Das ist nun offizielle EU-Politik und diese Zentren sind mit fast haftähnlichen Zuständen zu vergleichen. Der Meloni-Plan. Wir sehen, dass man sagt, dass man gemeinsame Return-Hubs in Drittstaaten wie Usbekistan oder Ungarn ermöglichen will. Vor 10 Jahren war der EU-Grenzschutz Frontex, das waren Beamten bewaffnet quasi mit Notizblöcken und Trillerpfeife. Heute tragen sie richtige Waffen. Die EU bezahlt ungemein viel Geld an die Türkei und andere Länder mit Steuermitteln, damit diese Migranten zurückhalten. Und diese Politik wirkt in diesem Sinn. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte geht zurück, um 40% gesunken gegenüber dem Vorjahr. Also Europa macht die Grenzen dicht und man muss das schon sehen, dass die EU als Gesamtes, wenn sie so handelt, eine viel größere Wirkmacht entfaltet, als wenn die Mitgliedstaaten alleine in diesem Bereich handeln würden. Mhm. Und darum die Linke auch Europa als Festung kritisiert. Das hat schon einen richtigen Punkt. Ich glaube, was der tiefere Grund ist dann irgendwie in dieser Veränderung von Europa, ist, dass die EU eben sich langsam von diesem Friedens- und Rechtsprojekt zu einem Machtprojekt verwandelt. Also in den 90er Jahren sagte man, die EU ist sozusagen ein liberales, kosmopolitisches Projekt, oder?
Ja.
Aber der Zeitgeist oder dieses mentale Klima, das hat sich gewandelt. Es ist einfach politischer geworden. Die Migrationspolitik ist strikter. In der Verteidigungspolitik ist die EU jetzt auch schlagkräftiger geworden. In der Handelspolitik übrigens auch protektionistischer. Ja. Sie ist insgesamt identitätspolitischer. Ich glaube, man könnte auch sagen, rücksichtsloser geworden auf eine gewisse Art und Weise. Und das gefällt der Rechten. Und das ist etwas Neues auch. Also eben, um auf den Bereich der Migrationspolitik zurückzukommen. Olaf Scholz als Kanzler hat einen großen Kurswechsel in der europäischen Migrationspolitik immer blockiert, auch zusammen mit den Grünen.
Also bezüglich Abschottung.
Bezüglich Abschottung. Friedrich Merz hingegen, er arbeitet eng mit Meloni zusammen. Also Wahlen beeinflussen durchaus die Agenda in Brüssel.
Stichwort Wahlen. Deine These ist jetzt gerade erlebbar in Frankreich. Marine Le Pen steht kurz vor dem Einzug in den Élysée-Palast. 2017 wollte sie noch den Frexit, also den Austritt Frankreichs aus der EU. Und davon hat sie sich jetzt in diesem Wahlkampf eigentlich distanziert.
Ja, es gibt auf der einen Seite diese Idee, dass Europa rechter wird. Aber es gibt dann eben auch die gegenteilige Entwicklung, dass eben auch rechtsnationale oder rechtsaußenparteien eben auch einmitten. Und das sehen wir ja genau bei Le Pen, die 2017 den Frexit wollte und heute nicht mehr davon redet. Was interessant ist, dass man beobachten kann, dass vor allem in jüngeren Generationen der Rechten, dass denen klar wird, dass sie Europa brauchen. sie werden immer mehr zu quasi postnational denkenden Politikern, aber sie sind eben immer noch nicht liberal und immer auch nicht kosmopolitisch, wie das Jürgen Habermas sich wünschte. Sie sehen Europa nicht unbedingt als eine liberale Gemeinschaft, welche sich durch so Rechtstreue und Offenheit charakterisiert, sondern sie sehen es als eine Zivilisation, eine Schicksalsgemeinschaft, die gegen außen verteidigt werden muss. Ein bisschen das Dorf der Gallier. Mhm. Und dort ist für sie Europa nicht so der Raum der universellen Werte, sondern es ist eher eben so eine historisch-kulturelle Gemeinschaft. Es geht darum, ihre Werte, so wie sie sehen, ihre Werte basierend auf dem Christentum oder eben dem griechisch-römischen Erbe oder der Aufklärung zu verteidigen gegen Russland, gegen die USA, gegen Migration, gegen den Islam, teilweise auch den Kapitalismus. Mhm. Also insofern ist es interessant, weil diese junge Generation von Rechtsaußenpolitikern, die wollen die EU nicht mehr zerstören, sondern sie wollen sie in ihrem Sinne verändern.
Aber von innen.
Aber eben von innen. Und das ist eben schon eine neue Entwicklung, die plötzlich auch ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten für die Europäische Union zulässt. Und das sehen wir zum Beispiel eben in Frankreich, insbesondere im Rahmen der Verteidigungspolitik. Also ein ganz konkretes Beispiel ist zum Beispiel Emmanuel Macron, der hat im März eine große Rede gehalten auf der Ilong, das ist der Stützpunkt der französischen
Atom-U-Boote.
Atom-U-Boote, genau. Und dort hat er vorgeschlagen, dass es zu einer Neuentwicklung der französischen Nukleardoktrin kommen sollte, zu einer Dissuasion avancée, dass Frankreichs Atomwaffen eine größere Verantwortung für den Schutz der anderen europäischen Länder übernehmen würde. Im extremsten Fall, dass es dann auch zu einer Situation kommen könnte, wo zum Beispiel französische Rafale-Jets mit französischen Atombomben in anderen europäischen Ländern wie Deutschland oder Polen stationiert werden können.
Also eine Europäisierung der französischen Nuklearstreitmacht.
Genau, oder? Nun, wenn vor 3-4 Jahren ein französischer Präsident gesagt hätte, dass Frankreichs Atomschutzschirm wirklich auch für Europa insgesamt gelten sollte, dann wäre er an das Schafott gestellt worden. Also, und zwar nicht nur von den Rechtsaußenpolitikern, auch von den Linksaußenpolitikern wie Jean-Luc Mélenchon. Aber was war die Reaktion auf die Rede Macrons? Marion Maréchal Le Pen, die Nichte von Le Pen, die eben eine jüngere Generation darstellt, sie begrüßte ausdrücklich diese Rede und sagte, ja, Frankreich müsse in dieser neuen Situation Verantwortung auch für ganz Europa übernehmen und das sei, diese Rede sei darum ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Marine Le Pen selber und Jordan Bardella haben die Rede auch nicht kritisiert. Sie haben sie in einem Statement zur Kenntnis genommen. Sie sehen auch diesen Punkt oder dass das für Frankreich sozusagen ein ausgebreiteter Atomschutzschirm auch ein Trumpf sein kann in den Verhandlungen mit den Europäern zu anderen Themen, die sie verhandeln wollen dann. Es zeigt einfach sozusagen grundsätzlich, dass eben die Geopolitik sich ändert. Und im Folge der Geopolitik verändert sich eben auch die Innenpolitik.
Wir sind gleich zurück.
Guten Tag, ich bin Peter Raschoni. Ich leite zusammen mit meinem Kollegen Peter Fischer das Team von NZZ Pro, der Premium-Ausgabe der NZZ. Wir versuchen mit unserer langjährigen journalistischen Arbeit die Welt besser zu verstehen. Wir liefern euch zusammen mit den Redaktoren und Korrespondenten der NZZ vertiefte Analysen und Hintergründe zu Geopolitik, Weltwirtschaft und Sicherheitspolitik. Wenn ihr einen noch tieferen Einblick in das verwirrende Weltgeschehen gewinnen möchtet, dann abonniert NZZ Pro, das Premium-Abonnement der NZZ. Den Link dorthin findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Wir freuen uns auf euch.
Macht es die EU stärker, wenn die Rechtspopulisten eingebunden werden? Es könnte ja auch durchaus auch ein Risiko sein, dass wenn Rechtspopulisten wie Marine Le Pen dann irgendwann mal das Sagen haben, dass die EU von innen ausgehöhlt wird.
Absolut. Also es gibt verschiedene sozusagen pessimistische Szenarien für Europa. Und das eine wäre sozusagen so eine innere Aushöhlung der Europäischen Union, eben, dass sozusagen diese rechtspopulistischen Parteien nicht mehr aus der EU austreten wollen, aber sie de facto von innen erodieren.
Menschenrechtspolitik zum Beispiel.
Ja, Menschenrechtspolitik, aber auch Migrationspolitik, ja, oder auch der Binnenmarkt, dass man sich nicht mehr an die gemeinsamen Regeln hält, dass man sich nicht mehr an Gerichtsurteile hält und so weiter und so fort. Das ist ein reales Risiko. Es ist nicht mein Base Case, einerseits, weil ich nicht davon ausgehe, dass Marine Le Pen nächstes Jahr gewinnen wird.
Echt?
Aber es ist auf jeden Fall möglich, aber selbst wenn sie gewinnen würde, ist es auch nicht mein Base Case, dass sie eine absolute Mehrheit im Parlament haben würde, sondern ich würde davon ausgehen, dass das französische Parlament fragmentiert bleibt und, ja, sie darum in den wichtigsten europapolitischen Dossiers nicht alleine regieren kann. Und dann würde ich vor allem auch davon ausgehen, dass aufgrund der hohen Verschuldung Frankreichs ein sehr konfrontatives Vorgehen Marine Le Pens als Präsidentin gegenüber Brüssel, dass das nicht wirklich möglich sein könnte.
Aha, okay.
Weil die Finanzmärkte sehr schnell darauf reagieren würden. Frankreich hat nicht mehr diese Standkraft sozusagen, um einen richtigen Konflikt mit Brüssel auf lange Sicht durchzuhalten.
Also das heißt, in Frankreich wird eine mögliche Präsidentin Le Pen eher noch gebremst werden, denkst du? Was ist mit Deutschland? Wie siehst du die Rolle Deutschlands in Zeiten einer starken AfD?
Ja, also ich glaube, der springende Punkt, um an den Anfang zurückzukommen, ist, oder? Wir sind in diesem Machtvakuum in Europa, weil Amerika eben sich zurückzieht aus, ja, dem europäischen Kontinent. Und die Frage ist, wer kann jetzt diese Leader-Position übernehmen? Frankreich kann es nicht. Und dann stellt sich die Frage, ob Deutschland diese Position übernimmt und wenn sie es tut, in welcher Art und Weise.
Ja.
Und wir sind an einem so kritischen Punkt, weil zum ersten Mal wirklich die zwei Kernländer dieses europäischen Einigungsprojekts, Frankreich und Deutschland, quasi gleichzeitig auch in den Beschlag genommen werden von rechtsnationalen Parteien. Oder das, yes, ist so quasi das Novum. Wir wissen, dass Europa überleben kann mit rechtsnationalen Parteien in Italien, in Schweden, in anderen Ländern, in Dänemark. Aber wir wissen, wir haben den Test doch nicht wirklich bestanden, ob es auch funktioniert, wenn das eben in Deutschland und in Frankreich der Fall ist.
Ja.
Und im Moment macht mir fast eigentlich Deutschland mehr Angst, denn wenn ich in Deutschland bin, dann sieht man, es ist der Anfang einer Entwicklung, aber man sieht gewisse nationale Reflexe. Man sieht auch eine gewisse Versuchung des Alleingangs.
Ah ja.
Ja. Vor allem, was mich beunruhigt, ist, dass ich nicht das Gefühl habe, dass Merz bislang es geschafft hat, wirklich einen europäischen Rahmen für die Aufrüstungspolitik zu setzen, dass er auch überhaupt noch nie wirklich klar gesagt hat, wohin er mit Europa will.
Wie und wo merkst du denn, dass Merz am Bremsen ist?
In der europäischen Einbettung. Also vielleicht das stärkste Anzeichen ist, dass Merz am 8. Mai eine große Europarede hätte halten sollen.
Mhm.
Und er hätte an diesem 8. Mai, dem Europatag, quasi die deutsche Antwort auf die Rede von Emmanuel Macron 2017 an der Sorbonne, in dem er eben das Leitmotiv, mhm, der europäischen Souveränität ausgerufen hatte. Er hätte darauf antworten sollen.
Das war traktandiert.
Das war so geplant. Ich weiß jetzt nicht, ob das offiziell so traktandiert war, aber es war so geplant. Alle wussten das in Berlin und die Rede wurde dann aber eigentlich abgesagt. Und man munkelt, weil ihm angeraten wurde, dass er aufgrund der schlechten Umfrageresultate er sich mehr Deutschland hinzuwenden sollte, sich mehr um sozusagen deutsche Probleme kümmern sollte. Jetzt die ganzen Reformen, die wir jetzt angestoßen sehen in Deutschland, Gesundheit, Rente und so weiter und so fort. Und dass er weniger als Außenkanzler wahrgenommen werden sollte, weniger als der große Geopolitiker, sondern mehr die Person, die nah bei den Menschen ist. Und das ist schon, zeigt ja eben dann auch dieses Wechselspiel, wie jemand, der innenpolitisch geschwächt ist, dann eben auch auf der geopolitischen Ebene geschwächt ist. Aber ich glaube, mit ein Grund ist einfach schlicht auch, dass niemand wirklich so einen richtigen europäischen Plan in Berlin hat. Er hat nicht einen Beraterstab, der das methodisch aufarbeitet, der sagt, okay, in 10 Jahren wollen wir dort sein. Das sind die 3 Zwischenschritte, die wir bis dann erreichen müssten. Und früher hat Europa schon manchmal so funktioniert.
Aber das ist ja eigentlich erstaunlich, weil Friedrich Merz hat sich ja immer in all den Jahren als Ziehsohn von Helmut Kohl, dem großen Europäer, ja dargestellt.
Ja, Friedrich Merz ist auch mit diesem Anspruch als großen Europäer angetreten.
Mhm.
Er hat das Leitmotiv der europäischen Souveränität von Emmanuel Macron übernommen.
Mhm.
Er sieht auch den Erfolg Deutschlands nur gewährleistet, wenn Europa Erfolg hat. Er hat selber vor kurzem gesagt, scheitert Europa, scheitert Deutschland. Aber das Komische ist eben, dass er das nicht wirklich umsetzen kann.
Was heißt das? Er kann es nicht umsetzen. Er ist der Kanzler.
ja, er ist der Kanzler. Der Kanzler ist nicht der französische Präsident, aber ich glaube, es gibt 5 strukturelle Gründe, warum wir eigentlich nicht ein europäisches Erwachen Deutschlands im Moment sehen. Der erste ist vielleicht das Geld. Deutschland hat zu viel Geld. Ja, mit der Reform der Schuldenbremse ist es ihnen nun möglich, so viel Geld auszugeben für die Verteidigung und für die Aufrüstung, wie sie wollen. Es gibt überhaupt keine Beschränkung mehr.
Das wollten wir.
Das wollten wir auch mit der Ukraine, aber es gibt eben dort auch einen perversen Nebeneffekt und den sehen wir bei FCAS, bei dem deutsch-französischen Fighterjet-Programm, wo sie eigentlich zusammen einen solchen Fighterjet der neuen Generation bauen wollten. Nun, Frankreich hat auch eine Mitverantwortung dafür, dass dieses Projekt gescheitert ist. Aber einer der Hauptgründe ist eben auch, dass die deutsche Luftfahrtindustrie gesehen hat, dass plötzlich so viel Geld zur Verfügung ist, wie sie wollen und dass sie gesagt haben, ja, warum sollen wir mit den Franzosen, die so kompliziert sind, da gemeinsam anstrengend etwas machen, wenn wir das alles selber machen können, da jetzt die finanziellen Mittel unbegrenzt sind. Und das sieht man auch in anderen Bereichen, im Satellitenbereich und so weiter und so fort. Also sozusagen dieses viele Geld führt zu einer nationalen Versuchung. Und das zweite Problem, und dass es damit verbunden ist, dass es Deutschland im Moment wirtschaftlich in einer Stagnation ist oder wirtschaftlich schlecht geht und dass man in Berlin eben Rüstungspolitik explizit auch als Wirtschaftspolitik sieht. Und darum gerne national ausgibt. Und man muss sehen, Deutschland ist eben dieses korporatistische Land. Rheinmetall sitzt in allen Gremien drin. Die Gewerkschaften sitzen in allen Gremien drin. Diese Entscheidungen werden am runden Tisch getroffen und sie versuchen, ihr Geld dorthin zu lenken. Und dann das dritte Argument ist eben auch, dass man Angst hat, dass man schnell genug bereit ist für einen nächsten russischen Angriff. Man sagt, bis 2029 könnte ein russischer Angriff auf ein europäisches Kernland möglicherweise stattfinden. Also man hat das Gefühl, man steht unter Zugzwang, Zeitdruck, man muss schnell aufrüsten, um bereit zu sein. Europäische Koordination braucht aber immer Zeit, ist immer mühsam. Also das ist auch ein weiterer Grund, dass man eher national ausgibt oder dann weiter für amerikanisches Geld. Und dann gibt es einen vierten Grund, der ist schlicht, dass man eine Art von De-Risking gegenüber Frankreich betreibt vor den Präsidentschaftswahlen 2027. Und dann kommt der fünfte Grund. Merz hat die politischen richtigen Reflexe, aber er geht eben nicht methodisch vor. Er hat keine wirklichen Pläne, er hat keinen Fünf-Stufen-Plan, was auch daran liegt, dass er das Ziel noch nicht wirklich formuliert hat. Er sagt, Europa muss sich verteidigen können. Aber er sagt auch nicht wirklich, Europa muss sich im Zweifel auch ohne Amerika verteidigen können. Und das merkt man schon auch, wenn man mit Militärs in Deutschland redet, dass sozusagen diese Beharrkräfte stark sind. Diese Leute wurden an amerikanischen Waffensystemen ausgebildet. Sie können sich eine Welt, in der die Amerikaner ganz weg sind, immer auch noch nicht richtig vorstellen. Also
es ist eine Vertrauensfrage.
Es ist auch eine Vertrauensfrage. Das Absurde ist gerade im Moment, wir sind in einer Situation, wo quasi das Vertrauen in Amerika geschwunden ist. Das ist klar. Die Frage ist dann aber, steigt dadurch das Vertrauen in die anderen europäischen Länder und bildet das dann den Humus für ein größeres europäisches Zusammenwachsen?
Es ist ein Abtasten.
Ja, es ist ein Abtasten. Und wichtig auch, es ist ja auch nicht nur eine deutsch-französische Geschichte. Es passiert ganz viel in den skandinavischen Ländern, in den osteuropäischen Ländern, insbesondere auch in der Rüstungskooperation. Die Schlüsselfrage ist im Moment gerade, oder Vertrauen ist das wichtigste politische Kapital, sagt man immer. Benutzen wir diesen Moment, in dem dieses Vertrauenskapital gegenüber den USA total erodiert wurde, um etwas Gemeinsames Europäisches zu schaffen? Oder driften wir dann schlussendlich wieder in nationale Alleingänge ab, die dann zu Pfadabhängigkeiten führen und dann zu Konflikten, vielleicht in 10 Jahren. Wir sind schon in einer Situation heute, in der Fakten geschaffen werden, heute, die auf 10, auf 20 Jahre hinaus Konsequenzen haben.
Eingestiegen in unser Gespräch sind wir eigentlich sehr zuversichtlich in dem Sinne, dass du gesagt hast, Europa ist stark, Europa hat ein Fundament, die Rechtspopulisten hinterfragen die Institutionen nicht, sie wollen sie nützen. Jetzt sind wir ja doch bei einer Aussage gelandet, wo du sagst, wir sind auf einem Grat und es kommt darauf an, vor allem, was mit Deutschland passiert, die größte Volkswirtschaft Europas. Was müsste jetzt geopolitisch, geoökonomisch in den nächsten 12 Monaten, 24 Monaten passieren, wo wir sagen können, dann ist Europa wieder gut unterwegs?
das ist eben so das Ding mit Europa. Es ist ein wahnsinnig schwieriger Analysegegenstand. Wir würden immer gerne sagen, ja, jetzt läuft alles gut oder jetzt läuft alles schlecht. Es ist nie so der Fall. Wir können in einem Jahr eine Situation haben, in der Marine Le Pen an der Macht ist, aber sie im Parlament über keine Mehrheit verfügt. Wir können gleichzeitig eine Situation haben, in der Giorgia Meloni abgewählt ist. Scheint möglich bis wahrscheinlich, dass das der Fall ist. Wir können Pedro Sanchez haben, der ein weiteres Mal gegen alle Wetten ein weiteres Mandat gewinnt. Mhm. Wenn es etwas gibt, das Europa stark macht, ist es eigentlich auch aus liberaler Perspektive diese Verteilung der Macht. Oder für als Liberaler ist ja fast die Gewaltenteilung eigentlich die wichtigste Errungenschaft. Und die EU ist nochmal eine Stufe der Gewaltenteilung, weil es eben dann nochmal diese EU-Stufe gibt, die nochmal Macht aufsplittet. Und einen politischen Raum schafft, der eben so unterschiedlich ist und mit unterschiedlichen politischen Zyklen umgehen muss. Insofern wird es immer positive und es wird immer auch negative Elemente geben. Europa wird auch in ein oder zwei Jahren in vielen Bereichen immer noch handlungsunfähig sein. Die Frage wird einfach sein, ist sie fähig in ihren Kernbereichen vorwärts zu machen. Mhm. Ist sie in ihrem Kernbereich fähig, sozusagen die russische Aggression abzuschrecken? Und ich glaube, ja, das wird sie. Ist sie fähig, einen Raum zu schaffen, in dem es eine neue wirtschaftliche Dynamik gibt, durch Reformen? Dort wird es Fortschritte geben, aber es wird gleichzeitig eben auch Rückschritte geben. Ja. Ich sehe einfach schwierig in der heutigen Situation das Szenario sozusagen aus eines Auseinanderbrechens der Europäischen Union. Ich glaube, das ist nicht mehr wirklich die Frage, die wir uns heute stellen. Ich glaube, die Frage heute ist mehr, was für eine Europäische Union werden wir sehen. Mhm. Also entweder sind wir am Schluss dieses 2027, haben wir Rechtspopulisten in Frankreich, in Polen, in Spanien und in Italien. Und dann treten wir auf der Stelle für ein paar Jahre. Oder es gibt einen Edouard Philippe, der Deutsch spricht, sehr germanophil ist. Und dann gibt es einen neuen Zyklus oder es gibt eben ein Mixed Basket.
Ich tippe mal auf das Zweite. So ist die EU voller Widersprüche und voll gemischt. Ein Gemischtwarenland oder genau, wie du vorher gesagt hast, ein Chrysimüsli.
Es ist ein totales Chrysimüsli.
Lieber Joseph, es war herrlich, dich wieder bei uns zu haben. Morgen hast du Geburtstag, wie immer. Es war auch bereits letztes Jahr so, dass ich dir Happy Birthday gesungen habe. Heute bin ich ein bisschen zu früh. Es gibt ein kleines Geschenk, was ich dir machen kann. Ich tippe mal, du hast noch kein NZZ-Abonnement.
Nee, habe ich nicht. Oh.
Es gibt doch, aber ich habe ein kleines Geschenk, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. 7 Tage gratis die NZZ nur für die Podcast-Hörerinnen und Hörer diesen Sommer bis im Juli. nzz.ch und den Link dazu findest du, lieber Joseph, oder ihr da draußen in unseren Shownotes. 7 Tage gratis nzz.ch, voller digitaler Zugang, kann ich dir geben. Ein kleines Geschenk für dich. Danke für deinen Besuch.
Vielen Dank, David Vogel.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute in unserer letzten Folge vor der Sommerpause mit einem Blick auf den Zustand der EU. Zu Gast war der Wirtschaftshistoriker, Politikberater und Publizist und Freund unseres Podcastes, Joseph De Weck. In den nächsten Wochen wiederholen wir unsere Highlights des ersten halben Jahres. Und dann sind wir am 19. August wieder zurück mit einer neuen aktuellen Geopolitik-Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Erholung. Mein Name David Vogel.